Bitte erhebt euch nochmal vor dem lebendigen Gott, dass wir gemeinsam beten für die Zeit. Großer und herrlicher Gott, liebender Vater, danke dafür, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Wir wollen hören auf dein lebendiges Wort, wollen uns prüfen lassen und hineinschauen lassen, unser Herz. Herr, wir beten darum, dass du dein Wort durch den Geist in unserem Leben bewegst. Amen. Immer wieder kommt sie mal auf, diese Frage, ist er denn auch wirklich gerettet? Glaubt sie wirklich? Ist er wiedergeboren? Ja, wir kennen vielleicht den einen, der Feuer und Flamme für Jesus war und plötzlich nicht mehr kommt und nichts mehr vom Glauben wissen wollte. Wir kennen vielleicht eine andere, die fleißig diente und plötzlich unbußfertig in einer Sünde bleibt. Wir kennen uns selber und stellen uns vielleicht manchmal auch die Frage, wie sieht's in mir aus? Eine heikle Frage der Heilsgewissheit gepaart mit Zweifel. Und am liebsten würde ich diese Frage über andere und auch über mich gar nicht haben. Am besten wäre es, wenn wir einfach ins Herz wirklich hineinsehen könnten. Und das geht leider nicht. Und deswegen brauchen wir biblische Belehrung, um zu verstehen, wie Jesus das sieht. Und dazu werden wir später diesen Bibeltext lesen aus Johannes 8, die Verse 31 bis 36, wo es darum geht, wer ist ein wahrer Jünger? Ja, viele Menschen sagen irgendwie, dass sie Jesus kennen, dass sie sich zu Christus bekennen. Sie erklären irgendwie an ihn zu glauben. Das ist unsere Kultur, das ist sehr üblich. Ja, ich bin doch Christ. Aber wer ist jemand, der Jesus wirklich nachfolgt? Wer ist ein echter Jünger? Und diese Frage, darum geht es in diesem Abschnitt, den wir gleich lesen werden. Ja, Fragen, die sich Menschen immer wieder stellen und die auch es naheliegend machen, irgendwie leicht an Jesus zu glauben, möchte ich mal sagen. Wo Menschen auf der Suche nach Erfüllung sind, das sind wir alle. Sie kommen in so eine Gemeinde und das ist toll und ja, das muss es sein. Sie suchen nach Antworten, suchen irgendwie Stärke im Leben, sind auf irgendwas nach der Suche und meinen irgendwie das gefunden zu haben, aber darum geht es Jesus gar nicht. Und manche durchdringen diese Gründe, die sie letztlich nicht retten, sondern die vielleicht ihr Leben verbessern oder besser machen, genau. Sie kehren dann wirklich um, wenn sie das verstanden haben, wer Jesus wirklich ist und werden wirklich von Neuem geboren. Manche bleiben oberflächlich, halbherzig, in irgendeiner Art Glaube, so nenne ich es mal mit Anstrich, Jesus. Ja, irgendwie hat er was. Und so möchte Jesus uns mit hineinnehmen, wenn es um die Frage geht, wer ist wahrhaft sein Jünger? Am liebsten ist es mir, ich möchte nicht darüber predigen, weil das ein sehr heikles Thema ist, ein sehr ernstes Thema. Ein Thema, wo ich sehr genau sein muss und möchte, damit das nicht falsch verstanden wird. Ich bete um Gnade, dass das gelingt. Und doch bin ich froh, dass wir uns entschieden haben, fortlaufend auslegend zu predigen. Dann durfte ich mich durch diesen Text wühlen und tolle Erkenntnisse gewinnen, was Jesus sagt, wer wirklich sein Jünger ist. Und ein Stück weit ist auch Gerd wieder schuld, der hat mir zwei Taufverse gegeben aus 2. Timotheus 4, wo ganz klar steht, predige das Wort zu gelegener und zu ungelegener Zeit. Ob es passt oder nicht, ob die Zuhörer wollen oder nicht, ob es mir passt oder nicht. Ich hoffe, den richtigen Ton zu treffen und wenn aber Fragen offen sind, dürft ihr gerne am Ende auf mich zukommen. Wir werden heute ein bisschen Zeit haben beim Mittagessen. Lasst uns aber jetzt gemeinsam Gottes Wort lesen, wie Jesus hier zu den Juden spricht. Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemanden Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Der Sklave aber bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn aber bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Das sind Worte des lebendigen Gottes. Und heute geht es, wie schon angedeutet, um diese Frage, bist du wahrhaft sein Jünger? Eine Frage, die wir uns stellen dürfen. Da ist nichts Verkehrtes dran, auch wenn wir uns ganz sicher sind. Weil Jesus liefert hier ganz eindeutig einen Nachweis für wahre Jüngerschaft. Wenn ihr mein Wort bleibt, Vers 31, der Nachweis wahrer Jüngerschaft. Und in den folgenden Versen spricht er von dem Nutzen wahrer Jüngerschaft. Der Nachweis der wahren Jüngerschaft und Nutzen wahrer Jüngerschaft. Und deswegen geht es heute um diese beiden Aspekte wahrer Jüngerschaft, damit du rettenden Glauben hast, Jesus ernstlich nachfolgst und echte Freiheit erlebst. Wir werden das natürlich noch ein bisschen definieren müssen, aber darum soll es heute gehen. Und das soll in unserem Herzen groß werden. Und ich finde es sehr spannend, auch gerade in diesem achten Kapitel, diese Auseinandersetzung, die Jesus immer wieder auch hier hat mit den Juden. Und manche bezeichnen diesen Abschnitt sogar als den Höhepunkt des Johannesevangeliums. Und sie sagen, hier definiert Jesus ganz eindeutig, wer zu ihm gehört. In diesem Abschnitt wird die Frage beantwortet, wer ein wahrer Jünger ist. Und hier steht, er muss in seinem Wort bleiben, wird die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird ihn freimachen. Und so liefern diese Verse ein Verständnis in Sachen wahrer Jüngerschaft, in Sachen rettenden Glauben. Und deswegen schauen wir uns diese beiden Aspekte an. Erstens der Nachweis wahrer Jüngerschaft. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Jesus ist ja noch auf dem Laubhüttenfest, war vor kurzem auf dem Laubhüttenfest gewesen in Jerusalem. Und immer wieder kommen die Juden, und das sind in dem Fall die Pharisäer bzw. die geistliche Führung, immer wieder zu ihm. Immer wieder wollen sie wissen, wie es steht und wollen ihn aber auch mehr und mehr prüfen, herausfordern. Wir lesen in Vers 30, vorletzte Woche von Jörg gehört, als er dies redete, glaubten viele an ihn. Was ist das für ein Glaube? Was haben sie für eine Erkenntnis gewonnen über Jesus Christus, den Messias? Warum sagt Jesus folgenden Satz in Vers 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Jesus ruft sie direkt dazu auf, ihr Bekenntnis, was sie haben, wir glauben, im Leben zu zeigen. Er sagt, ihr seid wirklich meine Jünger, wenn ihr meinem Wort bleibt. Und so haben sie eine Art Glauben, sie sind auf irgendeinem Weg, um Jesus Christus zu erkennen, wirklich zu erkennen, wer er ist. Aber Jesus sagt ihnen, hey, ihr seid wahrhaft meine Jünger, wenn ihr in meinem Wort bleibt. J.C. Ryle, das war der erste englische Bischof von Liverpool im 19. Jahrhundert, der hat folgendes Zitat zu diesem Abschnitt gesagt. Er sagte, dies ist der gefährlichste geistliche Zustand, in dem sich ein Mensch befinden kann. Man ist auf dem halben Weg zu Christus, man neigt sich zu Jesus, neigt sich zur Wahrheit über Jesus, will das, was Jesus gibt und er gibt, in Hülle und Fülle, haben wir gelesen, Leben im Überfluss. Aber, so sagt J.C. Ryle weiter, ist er nicht bereit, den Anforderungen nachzugeben, die Jesus an Sünder stellt. Buße und Glauben an ihn. Abkehr von der Sünde. Und daher möchte ich diese Frage stellen, was bedeutet dieser Glaube? Was ist rettender Glaube? Was ist wahre Jüngerschaft? Und Jesus liefert uns hier einen standfesten Prüfstein. Ja, so wie zur Festigkeit von Zusammensetzung und Reinheitsgrad von Edelmetallen ein Prüfstein gebraucht wird, so So stellt Jesus hier uns diesen Prüfstein vor, wer ein wahrer Jünger ist. Er sagt, ein wahrer Jünger ist einer, der, so formuliert, gewohnheitsmäßig in der Schrift ist, der Schrift gehorcht, seinem Wort gehorcht. Ein Jünger ist normalerweise schlicht und weg einfach ein Schüler. Er ist ein Anhänger seines Meisters. Und er vertraut der Lehre seines Meisters und nimmt sie als Richtschnur für sein Leben. Das ist etwas, was wir von der Bibel her verstehen, was sich Jesus Christus anzuvertrauen bedeutet, sich zu ihm zu bekehren, rettenden Glauben. Und William MacDonald sagt an dieser Stelle, nun unterscheidet Jesus zwischen denen, die Jünger sind, und denen, die sich wahrhaft als Jünger erweisen. Ein Jünger ist jeder, der behauptet, von jemandem zu lernen, doch ein wahrhaftiger Jünger ist einer, der sich ausdrücklich dem Herrn Jesus Christus hingibt. Er sagt, wer wahren Glauben hat, auf den trifft diese Aussage zu, er bleibt in seinem Wort. Das bedeutet, dass er bei Jesu Lehre bleibt, er wendet sich nicht ab. Wahrer Glaube zeigt sich in der Dauer und er fasst es so zusammen. Ein Jünger wird nicht gerettet, weil er in seinem Wort bleibt, sondern er bleibt in seinem Wort, weil er wirklich gerettet ist. Und das ist der Prüfstein für wahre Jüngerschaft. Mit Ausharren, Beharrlichkeit in Jesu Wort bleiben. Ein wahrer Jünger gehorcht als Schüler den Geboten des Meisters, und das ist Christus. Wir haben viele, viele Verse, die dazu uns dienen könnten. Einfach mal aus Johannes 10 unter anderem auch genommen. Seine Schafe hören seine Stimme und sie kennen ihn und sie folgen ihm. Ein wahrer Jünger hält sich an die Lehre der Bibel, die Wahrheit über Gott, über die Sündhaftigkeit des Menschen. Nach Buße und Glaube, der die Wahrheit erkannt hat, ist er frei geworden von der Sklaverei der Sünde, wie Jesus das hier auch im Kontext beschreibt. Er tut den Willen Gottes und bleibt in Ewigkeit. Also er hat anhaltenden Gehorsam gegenüber das, was Jesus sagt. Kinder Gottes haben diesen Glauben. Sie sind wahrhaft seine Jünger. Und weil sie sein Wort kennen und ihm liebevoll und eifrig gehorchen wollen, sind sie seine Jünger. Sie sind nicht perfekt, ich bin nicht perfekt, keiner von uns ist perfekt. Wir versagen, wir sündigen immer noch. Wir stolpern, aber wir hassen die Sünde und wir hassen das Stolpern. Das ist ein anderes Denken, das ist ein geändertes Herz. Wir wollen das nicht. Und in diesem Zusammenhang betont das Neue Testament auch immer wieder, in Jesu Wort zu bleiben, ist ein und dasselbe letztlich wie in Christus selbst zu bleiben. Das ist ein anderer Ausdruck davon, den Jesus gebraucht. Zum Beispiel in Johannes 15, in Christus zu bleiben. Bleibt in mir und ich in euch. Und das ist letztlich ein Ausdruck, wie wir das praktisch dann ausleben, dass wir in seinem Wort, in seiner Lehre bleiben, ihm nachfolgen. Und wenn wir in Johannes 8 uns aus dem ganzen Kontext das einfach mal schlussfolgern, weil das ist die lehrmäßige Grundlage für dieses Kapitel, dann bedeutet es, wer das Licht des Lebens hat, das ist Jesus, der bleibt auch in seinem Wort. Wer das Licht des Lebens hat, der bleibt auch in seinem Wort. Und wer ihn nicht hat und damit nicht in der Wahrheit bleibt, der zeigt sich am Ende als jemand, der nie in der Wahrheit gewesen ist. Wir werden später noch aus dem Johannesbrief, dem ersten, ein bisschen lesen. Da macht er das sehr, sehr deutlich und lädt uns auch Prüfsteine mit, gibt uns Prüfsteine mit auf dem Weg. Und so möchte ich noch ein paar Stellen mit uns gemeinsam anschauen, um zu verstehen, wer ist ja kein wahrer Jünger, was sagt die Schrift dazu, und wer hat rettenden Glauben, wer gehört zu Jesus. Wenn wir zum Beispiel Johannes 2 aufschlagen, ich möchte mit euch gemeinsam lesen, Johannes 2, dann sehen wir Jesu Reaktion auf eine Art von Glauben. Das Johannesevangelium gibt uns Antworten auf diese Frage. Johannes 2, Vers 23. Als Jesus zu Jerusalem war, am Passa, auf dem Fest, da glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Er kann ins Herz sehen. Und er es nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen. Denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Er wusste, was in ihm war. Er wusste, dass dieser Glaube nur ein Zeichenglaube war. Sie waren begeistert davon, was Jesus getan hat. Und in dem Zusammenhang haben wir einen Prüfstein. Schaut mal einen Vers davor. Als er nun aus den Toten auferweckt war, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Seine wahren Jünger, sie hielten sich an das Wort von Jesus und glaubten ihm. Und da schreibt Johannes ja in der Rückblende, viele, viele Jahre später. Er ist im Wort Jesu geblieben. Und deswegen haben wir auf der einen Seite irgendwo eine Art Zeichenglaube, so habe ich es genannt, und auf der anderen Seite, sie bleiben in Christi Wort. Wenn wir in Kapitel 6 springen, am Ende des 6. Kapitels, dann sehen wir das ziemlich ähnlich. Dass da Menschen waren, die als Jünger bezeichnet werden, aber sie waren es gar nicht. In dem Sinne, dass sie rettenden Glauben haben, wie es auf der anderen Seite steht. In Johannes 6, ganz am Ende, Vers 65 und 66, lesen wir Folgendes. Er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei denn, vom Vater ist es ihm gegeben. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und nicht mehr mit ihm. Also bei manchen sah es so aus, als wären sie seine Jünger, aber sie waren es nicht. Die Rede war für sie zu hart, sagen sie, und sie gingen nicht mehr mit. Aber auch hier haben wir eine Art Prüfstein, und zwar in den Versen 68 und 69, wie wahre Jünger reagieren. Simon Petrus antwortete, Herr, warum sollten wir denn gehen? Zu wem? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Er hat Worte des ewigen Lebens und daran halten sie sich fest. Das macht einen wahren Jünger aus. Viele gingen aufgrund der Worte von Jesu weg. Und andere haben Christi Wort festgehalten und ihm geglaubt. In Johannes 8 sagt Jesus zu den führenden Juden, dass sein Wort keinen Raum in ihnen findet. Sie können es nicht hören. Sie können gar nicht ein Wort festhalten, weil es nicht mal Raum in ihm findet. Und auch wenn wir in Johannes 6 die letzten beiden Verse lesen, lesen wir von dem, ich hatte ihn damals genannt, den falschen 50er, der bis zum Ende dabei war. Jesus antwortete, habe ich nicht euch, die 12, erwählt? Von euch ist einer ein Teufel. Er sprach von Judas, dem Sohn des Iskariot, denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den 12. Bis zum Schluss hatte keiner auf dem Schirm, dass er nicht wirklich dazugehörte. Bis zum Schluss haben sich alle noch gefragt, bin ich es her, bin ich es nicht doch? Und Jesus und Petrus, wie schon gerade auch zeigt in diesem Zusammenhang, wer wahrhaft Jünger ist. Er hält sich an seinem Wort fest. Und so haben wir hier einige Beispiele im Johannesevangelium selbst, die uns eine Unterscheidung zeigen lassen. Und in Johannes 8, 31 macht Jesus das dann deutlich, die Lehre darüber. Wer wirklich in meinem Wort bleibt, ist wahrhaft mein Jünger. Und so haben wir aus dem Leben jetzt Zeugnisse gesehen und Jesus lehrt es jetzt hier auch, deutlich, was einen wahren Jünger ausmacht. Und die Schrift macht das deutlich. Es gibt ein Nebeneinander existieren, so nenne ich es mal. Scheinbare und wahre. Sie existieren nebeneinander, sie leben ähnliche Leben, sie kommen auch beide in die Synagoge oder heutzutage in die Gemeinde. Doch es gibt einen Unterschied. Für die Menschen in Johannes 8, sagt Jesus, das ist euer Weg. Seid wahrhaft meine Jünger, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Und in Johannes 8, und für uns heute ist das eigentlich kein neues Thema. Eigentlich wissen wir, dass das beides nebeneinander existiert. Schon in der Bergpredigt, lass uns Matthäus 7 mal aufschlagen, ziemlich am Anfang seines Wirkens macht er es ziemlich deutlich. dass bis zum Ende Leute da sind, die das nicht wissen. Matthäus 7, Vers 21 steht, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Also das Bekenntnis, was wir noch in Johannes 8 gesehen haben, wir glauben an Jesus, das muss sich auch zeigen im Leben. Und hier haben wir von Jesus eben einen Prüfstein auch dargelegt bekommen, im Gegenteil, wer den Willen des Vaters tut, der ist es, der in das Reich der Himmel reinkommen wird. Also sie sind irgendwo aktiv, Vers 22 und 23 sagt, wir haben doch in deinem Namen, wir haben doch das getan. Aber wer den Willen des Vaters tut, der in den Himmel ist, um den geht es. Und so gibt es die einen, die denken, die tun es, und die anderen, die fragen sich, was ist Gottes Wille, und handeln danach. Wenn wir 6 Kapitel weitergehen in Matthäus 13, dann erklärt Jesus das noch auf eine andere Art und Weise in einem Gleichnis. 2 Gleichnissen. Wo es hier deutlich wird, dass etwas im Leben sichtbar wird. Das ist mal mehr und mal weniger. Wir haben mal Zeiten, wo es nicht so sichtbar ist und manchmal umso mehr. In Matthäus 13, ab Vers 3, redete er vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach, siehe, der Sämann ging hinaus, um zu säen, und indem er säte, fiel einiges auf dem Weg, und die Vögel kamen und fraßen es. Anderes fiel auf der Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil keine Wurzel da war, verdorrte es. Anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Anderes fiel auf das Gute, die gute Erde, und es gab Frucht. 160- und 30-fach. Gott sei es gedankt, legt Jesus dieses Gleichnis dann auch später noch aus, in diesem selben Kapitel. Und er macht deutlich, es gibt nur eine Art von Herzensboden, von Leben, und zwar da, wo wirklich Frucht entsteht. Es gibt oberflächlichen Glauben, es gibt erst einmal scheinbaren Glauben, der mit Freude verbunden ist, aber der dann niedergedrückt wird, der in irgendeiner Art entrissen wird, der nicht bleibend ist. Und auch hier haben wir einen Prüfstein, wenn Jesus das auslegt in den Versen später, in Vers 23 sagt er, bei dem aber die gute Erde, auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht und der wirklich Frucht bringt. Jesus sagt wieder, hey, man kann das sehen. Da entsteht am Ende, wenn man das Wort wieder hört und darin bleibt, Frucht. Und wir, wie gesagt, wir können nicht ins Herz sehen. Deswegen können wir am Ende nie sicher sein. Wir haben dieses Indiz der Frucht bekommen, zum Verständnis. Aber in manchen Fällen kann man das nicht auseinanderhalten. Ist das echte Frucht oder lebt er nur so scheinbar? Bei manchen ist es eindeutig. In Johannes 7 hören wir davon, die Brüder von Jesus, die glauben nicht. In Johannes 9 lesen wir davon, der Blindgeborene, der Jesus erkannt hat, er glaubt wirklich. Im Gegensatz zur geistlichen Elite, die sagten, wir sind Jünger von Mose. Da wird es eindeutig. Aber manchmal können wir das nicht. Für uns ist das schwierig, echte und unechte Frucht manchmal zu unterscheiden. Was wir nicht tun dürfen, ist den anderen pauschal verurteilen. Nur weil ich jetzt dich dreimal hier nicht gesehen habe, nur weil ich, keine Ahnung, weil du nicht dies und jenes tust, weil du nicht gespendet hast, da kannst du kein Christ sein. Das wäre falsch. Und doch, sagt Jesus, Frucht ist ein Erkennungsmerkmal. Das lesen wir auch bei dem nächsten Gleichnis, das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Lass uns mal die Verse 26 und 30 lesen, in Matthäus 13. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch Unkraut. Beides wächst auf. In Vers 30, wir haben gefragt, ob sie das wegmachen sollen. Und Vers 30 sagt er, lasst beides zusammen wachsen bis zur Ernte. Zur Zeit der Ernte werde ich es schneiden lassen. Und er wird sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen, bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. den Weizen aber sammelt in der Scheune. Das ist ein Gleichnis dafür, wie Jesus sagt, es sproßt beides zugleich. Der gute, der richtige Same und das Unkraut. Genau. Frucht zu dem gerade und zu dem jetzt. Es geht immer noch um Frucht. Bis zum Ende wird das vielleicht nicht sichtbar werden. Das Beispiel dafür ist, wie gesagt, schon Judas. Und das wird bis zum Ende so sein. Vielleicht auch bis zum Ende in diesen Reihen hier. Und deswegen ist heute eine Absicht, dass wir prüfen und diese Frage uns stellen. Wir gehen zurück ins Johannesevangelium, Kapitel 12. Ich möchte noch zwei, drei Beispiele mit uns durchgehen, dass wir verstehen, ja, das ist der Zustand, in dem wir sind. Es ist möglich. Und deswegen brauchen wir dieses Verständnis, um zu prüfen. In Johannes 12, ab Vers 12, lesen wir davon, wie Menschen begeistert waren, dass Jesus Christus, ihr König, in die Stadt einreitet. Und sie jubeln ihm zu, er ist unser König, wir wollen ihm nachfolgen. 8 Wochen später sitzen nur 120 Leute da in diesem Obergemach, zurückgezogen. Warten sie, bis der Geist kommt. Aber wo ist der Rest? Was ist mit denen, die begeistert waren für Jesus? Es waren wieder, wenn wir Kapitel 12, Vers 18 lesen, Zeichen. Ja? Sie sind ihnen entgegengegangen. Bei mir steht, darum gingen die Volksmenge entgegen, weil sie hörten, dass er dieses Zeichen getan hatte, dass er Lazarus aufgeweckt hat. Sie waren begeistert von Jesus, aber sie sind nicht dort geblieben. Die meisten von ihnen, wenn überhaupt jemand, war 8 Wochen später nicht dabei. Und gleichzeitig lesen wir aber auch von einem Prüfstein, Vers 16, schaut mal rein. Ein Zitat aus Sacharja in Vers 15 und dann Vers 16, dies verstanden seine Jünger damals nicht, jedoch, als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben war und dass sie ihm dies getan hat. Sie blieben weiter in der Schrift, sie blieben dabei und prüften das nach und haben das nicht verstanden, aber sie blieben dabei und haben sich dem Wort gewidmet und am Wort festgehalten. Und das lesen wir auch später in Apostelgeschichte 1, wenn sie dann mit 120 Leuten zusammen waren. Sie haben am Wort festgehalten. Denn als der 12. Apostel neu gewählt werden sollte, prüften sie das genauso anhand der Schrift. Sie hielten am Wort fest. Das zeichnet sie als wahre Jünger aus. Eine letzte Sache noch hier, oder ja, zwei letzte Sachen, wir gehen noch in Johannesbrief. Zwei letzte Sachen noch. Paulus spricht später, und das müssen wir auch verstehen, von falschen Brüdern. In Galater 2, Vers 4, lasst uns das mal lesen, spricht er von ihnen und er zeigt uns auch ein ganz klares Kennzeichen, um das wiederum zu prüfen. Galater 2, Vers 4. Und zwar wegen der heimlich eingedrungenen falschen Brüder. Sie haben sich eingeschlichen, um unsere Freiheit, Stichwort auch für uns heute, Freiheit, die wir in Christus Jesus haben, zu belauern, damit sie uns in Knechtschaft brächten. Falsche Brüder. Doch auch hier haben wir den Prüfstein bekommen. Ja, sie haben sich eingeschlichen, um die Freiheit wieder zu rauben, um zurück in die Knechtschaft zu führen. Wer im Wort bleibt, wird die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird frei machen. Und jeder, der wirklich diese Freiheit erlebt, der will gar nicht zurück in die Knechtschaft. Niemals zurück, niemals zurück. Und wir sollten aber wissen, sie existieren, diese falschen Brüder, die offensichtlich keinen rettenden Glauben haben. Sie führen zurück ins Gesetz und sagen, haltet euch daran. Sie führen zurück in diese Knechtschaft. An Christus glauben, aber du musst noch und. Oh, und wenn du das nicht tust, dann bist du ja kein richtiger Christ. Leistet es ja gar nicht, was Gott von dir fordert. Das geht nicht. Und hier wird das Evangelium durch Hinzufügen von Bedingungen zur freien Gnade verzerrt. Und das ist falsch. Und das müssen wir verstehen, wenn wir davon wissen, lesen und wissen, es gibt falsche Brüder. Sie sagen das Evangelium und wollen uns zurückbringen, die wir wirklich glauben. Ein letztes möchte ich mit euch anschauen im ersten Johannesbrief. Und dieser Brief ist Gold wert für unser Thema heute, weil dieser Brief am Ende sagt, ihr könnt wissen, dass ihr ewiges Leben habt. Ich fand diesen Brief unheimlich schwierig, damals zu predigen, bin ich ganz ehrlich. Auch schwierig, als wir im Hauskreis durchgenommen haben, letztens noch darüber gesprochen. Aber diese Wahrheit, die ist mir so hängen geblieben. 1. Johannes 5, Vers 13. 1. Johannes 5, Vers 13. Und nach meinem Verständnis ist das für den ganzen Brief gemeint, wenn er sagt, dies habe ich euch geschrieben. Und jetzt sagt er die Absicht, warum dieser Brief da ist. Damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und das ist für mich so ein schöner Vers in diesem ganzen Brief, weil er zeigt, warum dieser Brief existiert. Dieser Brief hat nach meinem Verständnis einige Prüfsteine, wie zum Beispiel, liebe ich die Geschwister? Habe ich eine Abneigung gegen Sünde oder bleibe ich gerne in Sünde? Und wenn wir diesen Brief lesen, soll er dazu führen, dass wir unseres Heils sicher sind. Das ist ein wunderschöner Brief in dieser Hinsicht. Aber auf der anderen Seite, in Kapitel 2, Vers 19, spricht er von Leuten, die den Geist des Antichristen haben, also die nicht das vertreten, was Christus ausmacht. Und so sagt er in Kapitel 2, Vers 19, von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Sie waren da, aber offensichtlich gehörten sie nicht dazu. Und das sind einige Verse, und da möchte ich uns einfach mit reinnehmen. Einerseits, dass wir das verstehen, nebeneinander existieren sie, aber dass wir prüfen, wo stehen wir, das ist die Frage heute. Und damit möchte ich keinem Angst machen, deswegen, wie gesagt, das ist ein Thema, was sehr heikel ist. Keinem Angst machen, aber doch die Bitte ernstlich zu prüfen. Was ist das Kennzeichen eines wahren Jüngers? Es ist kein Bekenntnis mit den Lippen. Es ist kein vergangenes Ereignis. Es geht darum, fortwährend liebevoller Gehorsam zu leben, so wie Jesus das sagt. Gekennzeichnet davon, dass wir in seinem Wort bleiben. Damit kommen wir zurück zu Johannes 8. Wahre Jüngerschaft, echten Glauben kennzeichnet das. Und das bedeutet eben, dass wir Jesus mit unserem ganzen Sein nachfolgen wollen. Dass wir nicht sagen, ja, ich bin jetzt gerade über die Linie der Rettung drüber gekommen und ach, jetzt ist das ja alles egal. Nein, es geht um ein verändertes Denken, was eintritt. Dass wir seinen Willen kennen wollen. Dass wir in seinem Wort bleiben, und das kann nur jemand, der den Heiligen Geist hat, dieses veränderte Denken. Dass wir es verstehen, annehmen und anwenden. Wahre Jüngerschaft ist jemand, der ein Lernender ist. Er lernt von Gott, von Christus, er lernt von anderen Geschwistern, die Jesus ähnlich sind, um Jesus ähnlicher zu werden. Es gibt unzählige Bibelstellen dazu, wir können die natürlich nicht alle lesen. Aber es geht darum, in der Heiligung zu wachsen, von Sünde weg, ähnlicher wie Christus. Und das bedeutet eben, dass wir Christus gehorchen, dass wir seinem Wort gehorchen. Und das eigentlich so machen wie viele der Jünger. Die ließen alle stehen und gehen, wir gehorchen unmittelbar, direkt. Ich habe etwas erkannt, verstanden von dir, Jesus, und ich möchte das umsetzen. Auf sein Wort hören. Und deswegen ist es so, dass wahre Jünger nicht für sich selbst leben, sondern für Christus. Mit ganzer Hingabe. Das ist das Stichwort hier. Und das offenbart sich. Wie gesagt, mal mehr, mal weniger. Wir haben alle Zeiten der Dürre und auch Zeiten der Fülle. Es zeigt sich mal mehr und mal weniger in der Frucht. Und dieses Thema, das ist so umfassend. Ich habe schon mal Werbung dafür gemacht. William MacDonald, wahre Jüngerschaft, ein echter Klassiker. Der genau zu diesem Thema nochmal Dinge beschreibt. Was kennzeichnet eigentlich so einen wahren Jünger? Ich kann es euch ans Herz legen. Keine Ahnung, ob Austin noch ein paar hier hat. Ansonsten sprecht ihn gerne an. Und liest dieses recht dünne Buch, aber sehr eindrücklich. Geht ja einfach durch die Verse der Evangelien. Was ist ein wahrer Jünger? Jetzt möchte ich abschließen zu diesem ersten Punkt. Keine Sorge, die anderen Verse dauern nicht so lange. Aber abschließen zu diesem ersten Punkt. noch so ein bisschen eine Art seelsorgerliche Frage stellen, weil dieses Thema kann Schaden an der Seele anrichten. Die Frage ist, kommt es in meinem Glauben ganz auf mich an? Muss ich mich irgendwie durchretten? Bin ich der, der von vorne bis hinten für Ausharren sorgen muss? Ja, es stimmt. Auf der einen Seite, wir sollen allen Fleiß aufbringen, unsere Rettung durch Gehorsam in der Heiligung, in der Hingabe wirklich verwirklichen, leben. Ein Vers weiter, und das ist die Begründung dafür, dass wir das tun können. Die Ermöglichung ist, dass Gott Wollen und Wirken vollbringt. Für mich einer der eindrücklichsten Verse, der beide Wahrheiten zeigt. Ja, ich habe einen Auftrag, aber es ist Gott, der wirkt, sowohl das Wollen als auch das Verbringen. Und weil jemand, der wirklich gläubig ist, den Heiligen Geist hat, hat er dieselbe Kraft in sich, womit Christus aus den Toten auferweckt wurde. Und diese Kraft wirkt in unserem Leben. Diese Kraft schenkt Ausharren in unserem Leben. Ja, es ist irgendwo ein aktives Thema in unserem Christsein, aber gewirkt durch Gottes Kraft. Dieses Ausharren entsteht in rettendem Glauben und nicht umgekehrt, dass uns Ausharren irgendwie zur Rettung führt. Christus rettet den Menschen aus Gnade durch Glauben. Daran gibt es nichts zu rütteln. Er bereitet die Werke vor und er bringt ans Ziel. Wenn es auf mich ankäme, keine Chance. Und trotzdem habe ich den Auftrag, so viel es geht, zu geben. Aber ich muss mich ganz in der Abhängigkeit Christi wissen, zu sagen, ja, das gute Werk, was er begonnen hat, wird er von enden auf dem Tag Christi, wenn er wiederkommt. Und das war der erste von diesen zwei Aspekten wahrer Jüngerschaft. Damit du rettenden Glauben hast, Jesus ernstlich nachfolgst und echte Freiheit erlebst. Und damit kommen wir zum Nutzen wahrer Jüngerschaft. Da geht es darum, wie Johannes uns das zurück in Johannes 8 ab Vers 32 sagt. Wir haben gelesen, wahre Jüngerschaft besteht im Glauben an das Wort Gottes, am Festhalten. Und das hat einen Nutzen. Schaut rein in Vers 32, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Das ist hier im Kontext der große Nutzen, den Jesus beschreibt. Und Wahrheit und Freiheit sind zwei sehr begehrenswerte Realitäten für Menschen. Wahrheit und Freiheit. Ja, der Mensch sucht von Natur aus nach Wahrheit. Ja, Wahrheit, die ihn befreit von seiner Verwirrung, von seinem Mangel an Weisheit, von seinen Kämpfen, seinen Problemen, von unerfüllten Träumen und Ambitionen. Wahrheit, die uns von Angst befreit. Wir sind auf der Suche, letzte Woche noch durch Jan gehört, wir sind auf der Suche nach Wahrheit, nach der wirklichen Ruhe. Wenn es um die Wahrheit geht, und ich spreche von der Wahrheit, dann sind viele Menschen bereit, diese Wahrheit abzulehnen. Sie lehnen die Person Jesus Christus ab. Ja, vielleicht sagen sie, wie auch hier, Jesus, du bist ganz gut, du hast tolle Worte, aber das hat nichts mit ihrem Leben zu tun. Die Wahrheit über ihre Rettung, sie wollen Jesu Worte nicht hören. So wird es Jesus auch in Kapitel 8, wir werden noch dazu kommen, mehrfach sagen, ihr könnt mein Wort nicht hören, weil ihr nicht glaubt, ihr wollt mein Wort nicht hören. Der wahre Jünger muss im Wort bleiben, dann wird er die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird ihm freimachen. Wahrheit erkennen. Johannes schreibt später in seinem zweiten Johannesbrief an alle, die die Wahrheit erkannt haben. So bezeichnet er diejenigen, die Empfänger des Briefes sind. Hallo ihr, die ihr die Wahrheit erkannt habt. Und er sagt dort, die Wahrheit, welche bei euch bleibt in Ewigkeit. Das kennzeichnet einen wahren Jünger. Er bleibt im Wort und die Wahrheit bleibt in Ewigkeit. Welche Wahrheit geht es? Nun, ich denke, im Kontext geht es um die Wahrheit der Rettung durch das Licht der Welt, durch Jesus Christus. Das ist die lehrmäßige Grundlage, um die sie sich hier immer streiten und natürlich noch mehrere Themen aufgreifen. Aber um die geht es hier. Es geht um die Person Jesus Christus. Und seine Lehre ist, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern das Licht des Lebens haben. Er ist die Wahrheit. In Johannes 14, Vers 6 wird er sich so bezeichnen. Und Jesus sagt, ihr müsst diese Wahrheit erkennen, rund um meine Person, um meine Lehre. Ihr müsst die anerkennen. Und dann wird euch die Wahrheit frei machen. Das ist der große Nutzen von Jüngerschaft. Wovon macht Wahrheit frei? Der Kontext zeigt uns das. Verse 34 bis 36. Freiheit von der Versklavung der Sünde. Das ist der natürliche Zustand eines jeden Menschen. Er ist Sklave der Sünde, wie es hier in Vers 34 heißt. Er tut Sünde. Er ist ihr Sklave, er muss sie tun. Und später in Römer 6 greift Paulus dieses Thema nochmal auf. Entweder bist du Sklave der Sünde, was zum Tod führt, oder Sklave, er sagt, Sklave des Gehorsams. Im Wort bleiben. Das führt zur Gerechtigkeit. Und er sagt dort, Gerettete, die jetzt an Jesus glauben, sie waren Sklaven der Sünde. Aber sie sind freigemacht von ihrer Sünde und von ihrer Schuld. Sie sind freigemacht von der Macht der Sünde, die uns hält, die uns dazu zwingt, zu sündigen. Wir sind auch freigemacht, und das ist noch toller, und das hat auch was mit dem zweiten Aspekt zu tun, wir sind freigemacht von der Versklavung des Gesetzes und der Strafe der Sünde. Es ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Das ist der Nutzen wahrer Jüngerschaft. Wir werden befreit von dieser Last der Sünde, der Schuld gegenüber Gott. Wenn wir wahrhaft seine Jünger werden. Die damalige Elite sagte, nein, wir sind Jünger von Mose. Sie bleiben unter dem Gesetz. Die geistliche Führung blieb unter dem Gesetz. Sie müssen in ihren Sünden sterben, sagte Jesus, weil sie nicht wirklich glauben und sie nicht in seinem Wort bleiben. Sie sind nicht aus Gott, sagt Jesus ihnen später in Johannes 8, sondern aus dem Teufel, in dem die Wahrheit nicht ist. Das sind harte Worte. Aber Jesus nimmt da kein Blatt vom Mund. Er muss es klar und deutlich sagen, damit auch wir wissen, wo wir stehen. Und wir sehen das hier in unserem Abschnitt Vers 33. Schaut nochmal rein in den Bibeltext. Sie antworteten ihm, wir sind Abrahams Nachkommenschaft und sind nie jemand Sklaven gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden? Ja, die Juden verstehen diese geistliche Sicht Jesu, die er ihnen vermitteln möchte, mal wieder nicht, wenn er von Freimachen spricht. Nach meinem Verständnis antworten sie hier einfach menschlich, abstammungstechnisch. Ja, wir sind doch Same Abrahams. Wir sind doch seine Nachkommen. Und in diesem Abschnitt geht es immer wieder um Abraham. Und Jesus greift ihr jüdisches Vertrauen in die rein physische Abstammung immer wieder an. Das ganze Kapitel bis zum Schluss, immer wieder geht es um Abraham. Abraham ist ihr Vater in der Abstammung, okay, Vers 39. Aber als Abrahams Kinder sind sie nicht aus dem Glauben stammenden Werke wie Abraham. Sie tun nicht die Werke ihres Vaters, die Abraham tat aus dem Glauben. Abrahams Gehorsam gegenüber Gott zeigt, dass der Glaube zu guten Werken führen muss, sagt uns Jakobus 2. Und weil sie Abrahams Nachkommen im Sinne seines Namens Samens sind, also sind leibliche Nachfahren, sie konnten das zurückverfolgen, so wie Jesus seine Linie auch, haben sie eine noch größere Verantwortung, auch den Glauben Abrahams geistlich gesehen zu leben. Das macht Jesus ihnen in Vers 40 deutlich. Ja. Abraham hat das so nicht getan, ihr solltet es tun. Und so haben sie nicht diesen Glauben Abrahams. Ja? In diesem Glauben Abrahams, wie es hier steht, war Jünger ist mit dem gläubigen Abraham in Christus gesegnet. Immer wieder, Römer 4, Galater 3, nimmt die Bibel Bezug auf Abraham. Und hier wird unterschieden zwischen der Abstammungslinie, wovon die Juden ausgingen, und Jesus sagt, hey, in diesem ganzen Kapitel, ihr müsst geistlich Abrahams Kinder sein. Und das verstehen sie nicht. Es ist der, ein wahrer Jünger, der geistlich Abrahams Kind ist, im Sinne des Glaubens, der zur Gerechtigkeit führt. Und sie sagen des Weiteren hier im zweiten Teil, ich bin kein Sklave gewesen, wir sind keine Sklaven gewesen. Wir brauchen keinen, der uns frei macht. Ich weiß nicht, ob sie vergessen haben, was in Ägypten unter Babylon, unter Medo-Persien, Griechenland und jetzt unter den Römern passiert. Keine Ahnung. Vielleicht geht es ihnen nur um ihr Freiheitsgefühl. Oder es zeigt einfach wieder mehr ihre Ablehnung, dass sie nicht verstehen wollen, weil sie es auch nicht können. Auf jeden Fall sagen sie: Jesus, warum sagst du das so? Warum sagst du das so? Wir sollen frei werden. Wir sind doch frei. Und jetzt sagt Jesus Folgendes. Schaut rein, Vers 34. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sündesknabe. Das ist wichtig und richtig. Und Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, in Wahrheit, so ist das. Jeder, der die Sünde tut, ist der Sündesklave. Und damit spricht er von einem gewohnheitsmäßigen Sündigen in Sünde bleiben, ohne Bußfertigkeit. Ja, wir alle, und das hatte ich gerade schon gesagt, ich genauso, wir sündigen noch. Ob wir Christen sind oder nicht. Aber es ist ein Unterschied. Christen haben Buße getan. Und sie wollen das immer wieder auch in ihrem Leben bereinigen vor Jesus Christus. Und so geht es hier um Menschen, so sagt Gerde Koning, möchte ich zitieren, es geht um Menschen, für die das Tun der Sünde charakterlich ist, nicht um Gläubige, die zum Beispiel durch Unaufmerksamkeit in Sünde fallen. Und ich sage, das ist ein anderes Denken. Gläubige wollen nicht in der Sünde, sie wollen nicht fallen. Sie hassen das. Aber in ihrer Selbstgerechtigkeit sehen die Pharisäer nicht, dass sie Sünde tun. Sie denken, sie stehen gut vor Gott da. Und doch bleibt es, wie die Schrift sagt, jeder ist verflucht, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Wenn man nur einen abweicht, sind wir gegenüber das ganze Gesetz schuldig geworden. Und davon gibt es keinen anderen Ausweg, als mit der richtigen Herzenseinstellung im Glauben an die Gnade Christi zu appellieren, Herr, sei mir dem Sünder gnädig, so wie es ein Zöllner tat. Aber der stolze Pharisäer im Tempel es nicht tat. Herr, sei mir dem Sünder gnädig. Und Israels Führung verstand das nicht. Und deswegen gibt Jesus ihnen jetzt ein Bild mit. Vers 35, ist ein bisschen schwierig vielleicht zu verstehen, wenn man das so liest. Aber sie haben von Abraham gesprochen und er sagt jetzt, hey, wenn ihr Abraham kennt, dann versteht ihr auch das, was ich euch in Vers 35 sage. Der Sklave bleibt nicht für immer im Haus, der Sohn bleibt für immer. Nach meinem Verständnis ist das eine Anspielung auf Ismael und Isaak. Paulus greift das später auch noch auf, in Galater 4, Verse 30 und 31. Ismael ist nicht der Richtige, er war der Sklave. Isaak ist der Richtige, er ist der Sohn. Und die Juden dachten, wir sind Söhne Abrahams, wir sind Abrahams Nachkommen, wir sind das auserwählte Bundesvolk, wir haben das Gesetz, wir haben die Propheten, die Bünde, alles gehört uns, wir gehören Gott, weil wir Abraham gehören. Und das ist ihr blinder Stolz. Und Jesus sagt, hey, ihr seid blind, ihr versteht das nicht. Ihr seid Sklaven, sagt er hier in Vers 35, ihr seid nicht Söhne. Ismael war der Sklave oder Sklavensohn der Magd Hagar. Ismael hatte kein Erbe von Abraham. Ismael und seine Mutter, die Sklavin, wurden fortgeschickt. Sarah und Isaak aber blieben im Haus. Und das ist das Bild, nach meinem Verständnis, was Jesus hier malt. Und er sagt ihnen damit, ihr denkt, ihr seid Abrahams Sohn. Der Abstammung nach, ja. Aber es geht hier um das Geistliche. Und da seid ihr wie Sklaven. Ihr seid aus dieser Linie gefallen. Ihr habt nicht diesen Glauben, wie Abraham glaubt. Nur der Sohn bleibt dort. Ihr seid Sklaven. Und so ist das Haus eben, ich möchte es mal sagen, das wahre Israel. Ja, damit will ich nicht sagen, dass die Gemeinde Israel ersetzt hat. Das hat sie nicht. Sondern es geht darum, die gleiche Art des Glaubens zu haben, wie Abraham hatte. Und so sind wir Kinder Abrahams. So sind wir, die wir glauben, Söhne. Wir sind eingepfropft in diese Hauslinie. Und die nicht glauben, die meinen, sich anders auf Abraham oder auf irgendwas anderes zu berufen, sind Sklaven. Sie passen nicht dahin, sagt Jesus. Und das Schöne ist, wenn wir nochmal was über Abraham hören, in Matthäus 8, da sagt er, diese Menschen, die wirklich glauben, die werden mit Abraham im Himmel am Tisch liegen. Das ist die Linie. Jeder, der so glaubt wie Abraham, und der Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit. Und in Vers 12 geht es weiter, die das aber nicht tun. Die sich vielleicht nur abstimmungstechnisch auf ihn einfach berufen und nicht auf Jesus. Die werden hinausgeworfen in die äußerste Finsternis. Das ist ernst. Sie sterben in ihren Sünden, hat Jesus in Johannes 8, Vers 21 und 24 gesagt. Aber jeder, der glaubt, wie Abraham glaubte, sein ganzes Vertrauen auf Gott, in Jesus Christus richtet, der wird mit Abraham eines Tages am Tisch liegen. Und deswegen schließen wir mit Vers 36 zurück in Johannes 8. Wenn nun der Sohn, und dabei geht es um Jesus als den Sohn Gottes, wenn der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Ja, wenn ihr zulasst, dass Jesus Christus in euer Leben hineinbestimmen darf und euch die von der Sklaverei der Sünde befreien soll, dann werdet ihr auch wirklich frei sein. Denn Jesus Christus befreit von der Macht der Sünde, wie schon gesagt, er befreit von der Strafe der Sünde, die durch die Knechtschaft des Gesetzes besteht. Er befreit aber auch weiter von der Verunreinigung der Sünde im täglichen Leben. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und am Ende wird er uns auch von der Gegenwart der Sünde befreien. Eines Tages werden wir keine Sünde mehr kennen, wenn wir bei ihm sind. Er wird uns wirklich frei machen. Und der Jesus, er spricht, oder sein Name spricht davon, dass er sein Volk von seinen Sünden rettet. Jesus, Matthäus 1, Vers 21 ist der Name, wo gesagt wird, er wird sein Volk von seinen Sünden retten, er wird sie frei machen davon. Und jeder, der diesen rettenden Glauben hat, der wahrhaft sein Jünger ist, der hat den Heiligen Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2. Korinther 3, Vers 17. Und das ist der Nutzen wahrer Jüngerschaft, Nutzen in diesem Fall. Freiheit. Ich darf frei sein von meiner Sündenschuld, von der Knechtschaft der Sünde, von der Strafe der Sünde. Ich darf mich täglich befreien lassen von meinen weiteren Verunreinigungen, wo meine Füße wieder dreckig werden. Eines Tages wird er mich ganz befreien von der Gegenwart der Sünde. Was für ein großartiger Nutzen. Und das haben wir schon gesehen. In Johannes 8, Vers 11 hat Jesus die Frau, die gesteinigt werden sollte, freigemacht. Sie wurde im Ehebruch erwischt. Aber Jesus hat sie nicht aufgrund des Gesetzes verurteilt, sondern in seiner Gnade, die strahlt, hat er sie nicht verdammt, sondern freigesprochen. Aber diese Gnade ist nicht nur heilbringend, sondern sie nimmt auch in Zucht, sie erzieht auch, sagt uns Titus 2, Vers 11 und 12. Und das hat er ja auch gesagt, geh hin und sündige nicht mehr. Ein verändertes Leben. Und deswegen ist meine abschließende Frage heute, dürfen wir diesen Nutzen wahrer Jüngerschaft ausnutzen? Dürfen wir, wenn wir die Freiheit haben, die Freiheit ausnutzen? Und sagen, ja gut, ich bin jetzt frei geworden davon, dann lasse ich halt tun, tue ich und lasse ich, was ich will. Ein Leben, so wie es mir gefällt. Ich bin ja frei davon, ich habe es über die Linie geschafft. Und die Schrift sagt, nein. Sie spricht davon, dass wir Jesus als den Herrn angenommen haben. Und er ist für die gestorben, er ist für alle gestorben, damit die, welche jetzt leben, nicht für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ja, die Gnade ist heilbringend, erschienen allen Menschen. Aber ein Vers weiter, Titus 2, 12, sie nimmt uns auch in Zucht. Es geht darum, in der Heiligung zu leben. Wir sind, wenn wir gläubig werden, in den Zug des Glaubens eingestiegen. Und ein Waggon dahinter heißt Heiligung, heißt Gehorsam. Der wird mitgezogen. Das können wir nicht voneinander trennen und sagen, ja, ich glaube irgendwie an Jesus und der Rest ist egal. Das passt nicht. Und so sind wir freigemacht von der Sünde, Sklaven des Gehorsams geworden. Ja, wir sind wieder in einer Sklaverei, aber, und das macht Paulus in Römer 6 so deutlich, es ist der beste Herr, den wir haben. Und dieses Gehorsam ist das, was Jesus hier sagt. In meinem Wort bleiben, mein Wort hören und tun. Und so warnt uns die Bibel ernstlich davor, den Nutzen, die Freiheit, die wir in Christus durch Christus haben, auszunutzen und sie zu missbrauchen. Zwei Verse möchte ich mit euch noch lesen in Galater 5 und damit schließen wir dann auch. Galater 5, die Verse 1 und 13. Paulus genau von diesem Thema spricht. Galaterbrief ist auch ein Brief, der sehr viel von diesem heutigen Thema, zu diesem heutigen Thema zu sagen hat, der Freiheit, der Wahrheit. In Galater 5, Vers 1 steht, für die Freiheit hat Christus uns freigemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch das Joch der Sklaverei, Klammer auf, des Gesetzes, Klammer zu, belasten. In Vers 13 steht, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für euer Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Christus hat uns befreit. hat uns ein neues Denken gegeben. Niemals zurück, das muss unsere Antwort immer darauf sein, wenn wir versucht sind, irgendwie wieder an dieses alte Leben zu denken. Wir dürfen die Freiheit nun nicht für unser eigenes Fleisch, unser sündiges Ego ausgeben, missbrauchen. Dass wir irgendwo sagen, ja, er hat mich doch gerettet, jetzt kann ich tun und lassen, was ich will. Sondern in der Freiheit, in dem neuen Leben dürfen wir im Wort bleiben. Wir dürfen im Gehorsam leben. Wir wollen Christus ähnlicher werden. Und so steht es auch hier, einander in Liebe dienen. Ein wahrer Jünger hat das einander im Blick. Und das ist wahre Freiheit. Wenn wir einander lieben dürfen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat, wie er uns geliebt hat. Das ist wahre Freiheit, wenn wir einander lieben dürfen, so wie Jesus uns geliebt hat. Und so hat uns Gott heute in diesen Versen gezeigt, zwei Aspekte wahrer Jüngerschaft. Den Nachweis wahrer Jüngerschaft, wenn ihr in meinem Wort bleibt, und den Nutzen wahrer Jüngerschaft. Echte Freiheit. Und ich hoffe, wir haben gemerkt, es geht nicht um den einen, der mal Feuer und Flamme war. Es geht nicht um die eine, die mal da war und dann unbußfertig blieb. Es geht um mich. Es geht um dich. Und ich hoffe, den richtigen Ton getroffen zu haben und im Falle von Fragen, bitte komm auf mich zu, wenn das unklar ist, wenn das nicht genau genug war. Lass uns drüber reden. Es geht um dein Leben. Es geht um dein Leben. Du musst diese Frage für dich persönlich beantworten. Bist du wahrhaft sein Jünger?